Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zur mittlerweile 249. Folge. Wie immer bin ich mit dabei, Daniel und auch Anne.
Hallo.
Ja, die MLS nähert sich langsam der Zielgeraden. Erstmal steht tatsächlich aber eine Länderspielpause an. Sehr zum Bedauern mancher Teams. Wobei natürlich andere Teams sich bereits verabschiedet haben am vergangenen Wochenende.
Die machen nur eine langfristige Länderspielpause.
Ja, bei ein paar Teams war es eindeutig. Bei ein paar Teams war es am Ende die Unfähigkeit. Und dann gab es ein paar Teams, die bereits schon das zweite Spiel verloren haben. Haben wir so alles mit dabei, Anne? Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit den Teams an, wo es gar nie zur Debatte stand, gibt es ein drittes Spiel. Gab es da auch ein paar. Ein Team davon hatten wir ja oft erwähnt. Am Ende war es aber doch spannender als erwartet. Weißt du, von wem ich rede?
Ich vermute, du meinst Vancouver?
Korrekt.
Weil die mussten ja in der zweiten Partie gegen Dallas ran. Und dort ging es dann bis ins Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen setzten sie sich dann aber mit 2-4 durch. Also Dallas hat irgendwie vergessen, ein bisschen Torschützentraining oder Elfmeterschießen zu trainieren. Ist halt blöd vor so einem Turnier oder Wettbewerb.
Ja, letzten Endes haben sie sowieso ihre Niederlage, wie so manche andere Teams, unnötig in die Länge gezogen, hätten sie gewonnen. Gab aber natürlich noch ein anderes Spiel, wo man auch sagen muss, das haben wir ja tatsächlich, glaube ich, sogar angeschaut, das Spiel gemeinsam, kann sich doch ein bisschen dran erinnern.
Oh, meinst du Philly gegen Chicago?
Korrekt.
Ja, das war ja, also das war ziemlich deutlich. Und irgendwie, also Chicago war an dem Tag ziemlich chancenlos, so wie ich mich erinnere. Und interessant waren dann vor allem wieder die Fans von Chicago. Was heißt wieder? Bisher sind sie nicht so groß aufgefallen, aber in dem Fall sind sie aufgefallen, weil das Spiel zweimal, glaube ich, sogar unterbrochen werden musste. Aufgrund von Rufen, die Fans da lautstark im Stadion gemacht hatten. Ich weiß mittlerweile, was es war. Das hat man dann recht schnell rausfinden können. Wir hatten es über den Stream nämlich nicht gehört und hatten überlegt, was es sein könnte. Und da meinte ich schon, es sind vor allem, die Fanszene in Chicago besteht vor allem aus so spanisch sprechenden Leuten. Und es ist tatsächlich das eine Wort gewesen, was oftmals in dem Raum unterwegs ist. Ja, und da war noch die interessanteste Szene, wie Greg Berhalter, also der Head Coach von Chicago, mehrfach zu den Fans ging und sie aufrichtig darum bat, dass sie es lassen, weil dann, es stand zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3-0 oder so. Gegebenenfalls wäre das Spiel einfach vorher abgebrochen worden. Aber ja, lief generell ja nicht so gut für Chicago an dem Tag.
Ja, explizit muss man da, glaube ich, eine Personalie erwähnen, die mir besonders auch dir negativ aufgefallen ist. Und zwar ist es der Schlussmann von Chicago Fire. Tatsächlich ist es auch so, er wurde ausgepfiffen von den eigenen Fans. Er hatte, glaube ich, bei 2 Gegentoren maßgeblich dazu beigetragen, dass die Dinge wirklich reingehen durch, ich will nicht sagen durch Inkompetenz, aber durch sein Handeln hat er am Ende dafür gesorgt, dass Philadelphia gewinnt. Rede ist von Jeffrey Gall. Das habe ich dir auch erzählt, das hast du nämlich gar nicht so mitbekommen, Anne. Dass der, sobald er im Ballbesitz war, die Chicago-Fans ein bisschen laut und ein bisschen negativ waren.
Aber auch erst nachdem er sich 2 Tore wegen eigener Dummheit gefangen hatte, muss man auch dazu sagen.
Klar, aber das ist ja trotzdem am Ende des Tages dein Spieler.
Absolut.
Aber wie du gesagt hast. Die haben 3-0 verloren. Und die Fans, die haben sich über die gesamte Partie nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt. Und am Ende des Tages war Philadelphia zu stark für Chicago. Machen wir uns nichts vor.
Mir ist bei Chicago irgendwie auch nur ein Spieler wirklich positiv aufgefallen. Und das ist Andrew Goodman. Weil der gefühlt überall war und immer mal noch so einen Push nach vorne gegeben hat, damit sie irgendwie vielleicht mal noch zu Torchancen kam. Elliott ist durchaus auch aufgefallen. Ich fand ehrlich gesagt aber nicht immer nur positiv. Also er hatte da so ein paar Situationen, die ich jetzt nicht so überzeugend fand, dass er dann auch relativ viel am Reklamieren war. Ja, aber die beiden sind so die am ersten irgendwie noch aufgefallen sind. Und da gab es ja auch noch einen gehaltenen Elfmeter, was glaube ich, für Chicago. Aber ja, das war eine ganz klare Kiste. Da gab's, war, das war nie gefährdet.
Stimmt, ich habe fast schon Elfmeter unterschlagen. Schande über mich. Davor fand ja ebenfalls ein Spiel statt, was wir auch angeschaut haben, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und zwar ist es ein Spiel von deinem Rivalen vom New York City FC gegen Charlotte. 0-0, noch 90 Minuten und dann ging es ans Elfmeterschießen. Und am Ende hatten die Gäste aus Charlotte das Glück auf ihrer Seite und sind ins dritte Spiel gegangen. Ja, muss man nicht viel dazu sagen, war halt 0-0.
Der, was da aufgefallen war, also Charlotte wirkte ehrlich gesagt nicht besonders gut in dieser Partie und irgendwie wirkten sie auch nicht so, als wenn sie unbedingt diese Partie gewinnen wollen. Dass es da am Ende 0-0 stand, war irgendwie auch ein bisschen Glück. Denn New York City FC fand ich eigentlich besser. Wollen wir gleich das nächste Spiel von denen besprechen, das dritte Spiel?
Ja, können wir eigentlich machen, weil es dann eindeutig war. Also generell waren ja eigentlich alle drei Spiele, zumindest was den Spielverlauf angeht, eigentlich eindeutig auf Seiten von den New York City FC. Ja, es ist halt, Charlotte hatte zwei Heimspiele und hat es nicht geschafft, einen Sieg darin zu holen. Und am Ende des Tages bist du dann halt verdient draußen. Weil auch dort hast du gemerkt, dass Charlotte zwar gut ist, auch heimstark ist, aber irgendwie haben so die letzten Körner gefehlt. Gerade in den Playoffs, wo es darauf ankommt, ist man vielleicht noch ein bisschen zu unerfahren, beziehungsweise da ist der New York City FC schon erfahrener.
Ja, was bedeutet schon Erfahrung in den Playoffs? Du wechselst die Spieler ja eh so oft durch. Auch bei Charlotte spielen Spieler, die wissen, wie Playoffs funktionieren. Was aber schon wirklich eindeutig war, Charlotte hat seine Heimstärke, die sie die Saison über hatten, überhaupt nicht ausgenutzt. Wenn du beide Heimspiele in den Playoffs verlierst und auch das Auswärtsspiel eigentlich nicht besonders gut ist und du da irgendwie mit Glück weiterkommst, dann hast du es auch irgendwie sehr eindeutig verdient, dass du da an der Stelle dann in den Playoffs scheiterst. Der nächste Gegner wäre ja dann eh nochmal eine ganz andere Ebene. Aber ja, das war von Charlotte war die Darstellung in den Playoffs ehrlich gesagt nicht so wirklich gut.
Es gab noch ein weiteres Team, was ja ebenfalls es nach zwei Spielen entschieden hat. Und zwar ist es auch ein Anwärter auf den Titel. Man kann ihn ja jetzt benennen. Und zwar der LAFC spielte in Austin, Texas, und gewann ja das erste Spiel souverän mit 2-1. Und im zweiten Spiel in Austin fand es ein bisschen besser, zumindest vorm Tor effektiv, das muss man sehr eher sagen, und gewann mit 4-1. Hast du was in dem Spiel oder irgendwie ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen?
Austin auch da ziemlich schwach. Die Chancen, die sie hatten, haben sie nur minimal genutzt. Sie hatten beispielsweise 2 Elfmeter, davon ist aber nur einer versenkt worden. Also am Ende da auch sehr verdient raus. Aber klar, der LAFC ist halt auch ein harter Gegner, muss man sagen.
Definitiv. Den Elfmeter kurz vor der vom Hausenpfiff haben sie verwandelt. Den kurz davor, in der 40. Minute nicht. Ist halt ärgerlich, wenn du halt, ich sag mal kurz vor der Pause, zwei Geschenke bekommst und davon nur eins nutzt. Dann bist du halt am Ende raus. Zumal zu dem Zeitpunkt 2-0 stand, als es den ersten Elfmeter gab. Schießt es 2-1 kurz vor der Pause, sieht es anders aus. So hat der LAFC es 3-0 gemacht und dann halt kurz vor der Pause es 3-1. Aber gut, am Ende des Tages, Austin wäre vermutlich so oder so rausgeflogen. Da war einfach der LAFC zu gut an diesem Tag. Und da können wir eigentlich auch gerade weitermachen mit dem nächsten Spiel. Und zwar kommen ja jetzt nur noch Teams oder Spiele, wo es ein drittes Spiel gab. Und eins davon, finde ich, ist besonders herausgestochen. Weißt du, welches ich meine?
Eins, das besonders herausgestochen ist? Ich vermute, du meinst nicht die Sounders, oder?
Die Sounders, die meine ich nicht, die erwähnen wir gar nicht.
Nee, dann sag, welches meinst du?
Wir müssen definitiv über das Spiel, also über das zweite Spiel von Columbus gegen Cincinnati reden. Natürlich, Cincinnati war lange Zeit in Unterzahl, hat auch während dieser Unterzahlphase 3 Gegentore bekommen, aber ist es schon, finde ich, ein Ausrufezeichen, wenn du als Zweitplatzierter, sage ich mal, gegen ein Team, wo gerade so in die Playoffs reingekommen ist, 4-0 verlierst. Oder siehst du das anders?
Ja, allerdings weiß ich gar nicht, wie viel hilft dir das in den Playoffs, wenn du in der zweiten Partie 4-0 gewinnst, nachdem du zuvor aber die Partie verloren hattest, weil es ja automatisch bedeutet, es geht da hier an der Stelle dann ins dritte Spiel. Klar, das erste Spiel hatten sie nur 1-0 verloren, dann haben sie jetzt ausgeglichen mit dem 4-0. Tordifferenz ist ja vollkommen egal in diesem Bonus der Playoffs. Und dann musst du halt ins dritte Spiel, aber wieder auswärts. Und das ist dann viel entscheidender. Also vielleicht hätten sie sich 2 Tore an dem Tag gespart und sie lieber in die nächste Partie mitgenommen. Weil in
die Sache ist halt die, nicht ob Cincinnati verloren hat, sondern wie. Die hatten ja wirklich über die gesamten 90 Minuten ein Schüsschen. Also das kann man ja nicht mal als Schuss bezeichnen, was sie hatten. Die waren ja abgemeldet die gesamte Zeit, auch vor der roten Karte.
Ja, na gut. Robinson hatte schon gelb kassiert, der musste also aufpassen. Dann Kubo hatte sehr früh gelb kassiert, ist dann schon vor der Pause, da stand es nur 1-0 für die Crew, mit gelb-rot vom Platz geflogen. Und dann spielst du in Unterzahl. Das macht es halt schwierig, vor allem wenn du so lange in Unterzahl spielst. Ist halt klar, dass du musst hinten aufmachen, um möglichst dann doch noch das Tor zu machen. Und dann fängst du dir halt schnell mal was. Finde ich, ist nicht so extrem aussagekräftig, gerade nicht in den Playoffs, wo du einfach aufs Ganze gehen musst. Wenn es jetzt so ein reguläres Saisonspiel gewesen wäre, dann würde ich vermuten, hätten sie hinten weiter dicht gemacht, um sich nicht zu viele Dinger zu fangen. Aber zu dem Zeitpunkt, du liegst 2-0 hinten, bist mit einem Mann in Unterzahl, ist im Prinzip ja scheißegal, was du da hinten in die Verteidigung stellst. Alles nach vorne, um da zu versuchen, irgendwie noch das eine oder andere Tor zu machen.
Ja, du hast schon recht mit deiner Aussage. Aber wie gesagt, er hat da keinen Torschuss. Also waren schon schwach, aber dafür haben sie es im dritten Spiel wieder gezeigt, was sie können, dass sie es können und haben souverän gegen die Crew mit 2-1 gewonnen. Hast du sonst noch was zu einem dieser Spiele, die wir jetzt erwähnt hatten?
Ja, bei dem Cincinnati-Columbus-Spiel Nummer 3, da war Columbus ja sogar in Führung und sie waren bis dato durchaus auch das Team mit den besseren Chancen. Allerdings haben sie es sich dann recht leicht aus der Hand nehmen lassen, indem die Verteidigung überhaupt nicht gestimmt hatte. Und weiß ich nicht, sie haben recht schnell einen Ausgleich dann bekommen. Und danach fühlte sich das so ein bisschen an, als wenn sie komplett überrumpelt waren und gar nicht mehr wussten, wie sie darauf antworten sollen. Und dann haben sie das 2-1 bekommen. Also das ist das, was ich meinte. Vielleicht hätte man in der Partie davor 2 Tore sparen sollen, um sie dann mitzunehmen. Weil nach vorne hin ging dann, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mehr so wahnsinnig viel. Gut, ich habe das Spiel nicht zu 100% aktiv verfolgt, sondern nebenbei auch noch andere Sachen gemacht, weil es jetzt auch nicht die allerspannendste Partie war, auch wenn das Ergebnis vielleicht was anderes sagt. Aber trotzdem fand ich sie da, nachdem sie das 1-1 kassiert hatten, nicht mehr so wirklich präsent.
Ja. 4 Minuten ging's, bis der Treffer von der Crew egalisiert wurde. Und am Ende war es kurz vor Schluss, Doppelpackbrenner, der letzten Endes den Traum von Cincinnati weiterleben lässt, der im nächsten Spiel auf den Sieger von Miami gegen Nashville treffen würde. Wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann wieder gleich für euch da mit den restlichen Spielen hier auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Wir sind zurück aus unserem Päuschen hier auf meinsportpodcast.de und wir machen jetzt weiter mit den nächsten Spielen. Sind wir noch ein bisschen zum Mix aus Spiel 2, Spiel 3 und so weiter, wobei wir alle Teams abgehakt haben, die Spiel 1 und Spiel 2 gewonnen haben. Und jetzt reden wir über ein Duell, was wir schon im Vorfeld als eins der heißesten oder spannendsten Duelle angekündigt hatten. Einfach weil dort sehr viel Feuer drin ist. Feuer im Sinne von, beide Teams können gewinnen. Und es kommt auf die Tagesform drauf an, beziehungsweise auf das bisschen mehr Glück für das eine oder andere Team. Die Rede ist von den Seattle Sounders gegen Minnesota United. Und erstes Spiel hat Minnesota im Elfmeterschießen gewonnen, also mussten die Sounders im heimischen Lumenfield nachlegen. Gesagt, getan, war früh 2-0 in Führung, auch dann 3-0 kurz vor der Pause. Doch dann meinte Minnesota, gut, wir spielen mit und verkürzte binnen 4 Minuten den Spielstand von 3-0 auf ein 3-2 und ging damit in die Pause. Beste Ausgangslage, du legst 3-0 zurück, kommst kurz vor der Pause mit 2 Toren wieder und so nahm seinen Lauf und die Sounders machten das 4-2 und man gewann Spiel 2. Heißt also, Entscheidungsspiel, Anne. Und dieses Entscheidungsspiel konnte ich dank einer humanen Uhrzeit, ich muss auch mal nicht arbeiten, gut, es war jetzt Samstagabend, anschauen. Und wir haben es dann nicht gemeinsam angeschaut. Zugegebenermaßen war es wahrscheinlich im Nachhinein sogar besser für mein Wohlwollen, weil mir fehlen die Worte. Also wirklich, ich habe dir, glaube ich, 5-6 Mal einfach nur ein Wort geschrieben. Unfassbar.
Ja.
Es ist wirklich unfassbar. Du spielst in Minnesota, ja. Du gehst 2-0 in Führung. Was absolut genial ist, in Minnesota zu führen. Und dann hast du eigentlich nur eine verschissene Drecksaufgabe. Bring es über die Zeit. Wenn du dann noch ein Gegentor fängst, passiert es ärgerlich. Es heißt drum. Dann gibt es eine rote Karte für Minnesota. Und du weißt, geil, wir sind 15 Minuten in Überzahl. Jetzt müssen wir eigentlich nur jetzt 4-1 schießen. So, jetzt 3-1 schießen. Und die sind tot. So, was passiert also? Man spielt den Ball irgendwie hin und her, will nicht so wirklich einen Abschluss machen und hat Mitleid mit dem Gegner oder sonst irgendwas. Und Minnesota schießt nicht nur das 2-2 kurz nach der Pause. Nein, die machen auch das 3-2 und gehen in Führung. So, und auf einmal müssen die Sounders ein Tor schießen, um ins Elfmeterschießen zu kommen. Hat dann Jordan Morris geschafft. In der 89. Minute war es, glaube ich. Und da ging es ins Elfmeterschießen. Und schlau, wie Brian Schmetzer war, hat den Keeper gewechselt. Ich muss sagen, ich fand die Entscheidung in Ordnung. Ich halte sie für richtig. Ich fand sie auch im Nachhinein richtig, weil wir nicht wegen ihm verloren haben. Komme ich gleich noch dazu. Und zwar Andrew Thomas kam rein für Stephen Fry und hat den ersten Elfmeter auch gleich gehalten. Hat sich klar ein bisschen wehgetan, keine Ahnung, ein bisschen an der Hand verletzt. Soll es aber nicht so anstellen. Ich meine, wenn es gut läuft, ist er eh die restliche Saison nicht mehr im Tor, weil wir Stephen Fry haben. Und ja, irgendwie hat dann Jordan Morris einverschossen. Dann ging es weiter. Und irgendwann, Minnesota hat immer vorgelegt, hat Minnesota einen Elfmeter verschossen. Und dann war klar, gut, du musst nur noch ein Tor schießen.
Die hatten den ersten Elfmeter verschossen.
Sag ich ja. Ich habe gesagt, Andrew Thomas hat den ersten Elfmeter gehalten. Und es war, glaube ich, Elfmeter Nummer 6 oder Nummer 7. Keine Ahnung.
Ja, der 6.
Auf alle Fälle. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte sich Vargas, es wäre eine geile Idee, einfach mal Imposter zu sein und den Elfmeter so scheiße zu schießen, dass man ihn nicht verwandelt. So. Dann dachte sich Andrew Thomas, gut, first I was so nice. I had to do it twice. Hat den nächsten Elfmeter auch gehalten, nur dass er nicht sonst wieder verschießt und nicht treffen. Wirklich, das war unglaublich. Du hast zwei Geschenke und nutzt sie nicht. Dann Alex Rowland trifft, der von Minnesota auch. Und dann kam das Duell der Duelle. Torhüter gegen Torhüter. St. Clair gegen Andrew Thomas. Und so kam es, wie es kommen musste. Und Andrew Thomas wurde so der tragische Held, der verschossen hat. Weswegen die Sounders ausgeschieden sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind verdient ausgeschieden. Wenn wir alles machen, nur kein Fußball spielen, bei 50 Minuten Überzahl, du bist so halt draußen, dann ist jetzt halt die Saison vorbei. Wir müssen uns halt damit abfinden. Minnesota wünscht natürlich nur das Beste. Und das war so mein 6-Minuten-Talk über die Seattle Sounders, Anne.
Ja. Mir sind im Spiel ein paar Sachen aufgefallen, die quasi voraussehbar waren, beziehungsweise einer hatte mich überrascht. Ich wusste schon recht früh, es wird in dieser Partie auf jeden Fall eine rote Karte geben. Nicht, weil die besonders hitzig war oder so, sondern weil man immer wieder mal dazwischen so vereinzelte Spieler hatte, die so richtig merkwürdig agiert haben, wo du genau weißt, die lassen sich richtig billig provozieren und neigen dann dazu, ja, sich eine Karte zu holen. Und eigentlich dachte ich, dass Gomez von den Sounders beispielsweise so ein Kandidat für eine rote Karte ist, weil der hatte sich auf genau diese Art und Weise eine gelbe Karte geholt und ist da vorher schon ein paar Mal aufgefallen und danach auch nochmal. Irgendwann hat es dann zum Glück aufgehört, wobei ich bin mir nicht sicher, vielleicht wurde er auch einfach ausgewechselt. Ja, irgendwann ist er tatsächlich auch ausgewechselt worden. Die rote Karte gab es dann allerdings drüben bei Minnesota aufgrund eines Kopfstoßes. Das war wirklich, also, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die rote Karte an Minnesota geht, aber okay. Und also die Sounders waren wirklich eine Katastrophe. Ich habe zwischenzeitlich schon gesagt, die wollen gar kein Tor mehr schießen. Weil im Strafraum die Möglichkeiten, die sie hatten, die wurden überhaupt nicht ausgenutzt. Wenn man dann doch mal Bock hatte, irgendwie von weiter weg zu schießen, dann wurde einfach kilometerweit übers Tor geschossen. Aber ansonsten hat man sehr viele Kurzpässe versucht, im Strafraum zu spielen. Vielleicht wollte man auch einfach sehr schöne Tore machen. Hat am Ende halt nicht geklappt. Es sind dann keine Tore geworden. Und dann muss man halt der plötzlichen Führung von Minnesota hinterherrennen, was auch blöd ist, wenn du auswärts spielst. Und ehrlich gesagt, ich fand den Move, da jetzt Frei rauszunehmen und dafür Thomas zu nehmen, ich fand den nicht so gut. Und also ich habe auch nicht verstanden, warum. Weil ich glaube, dass Stephen Fry ein sehr, sehr guter Elfmeter Killer ist und auch ein Schütze wäre. Und ja klar hat Thomas 2 Elfmeter gehalten, die waren allerdings aber auch nicht besonders gut geschossen. Was man allerdings auch dazu sagen muss, St. Clair, Torhüter von Minnesota, ich mag ihn eigentlich, ist ein sehr junger Torhüter, ist ein guter Torhüter, aber der ging mir bei dem Elfmeterschießen wirklich extrem auf den Geist, weil er die ganze Zeit so Psychospielchen versucht hatte, immer wieder am Diskutieren und am Labern war und dann versucht hat, auch die Schützen da zu provozieren. Das hat unfassbar genervt und als Schiedsrichter hätte ich schon viel, viel früher eine gelbe Karte gegeben und hätte dann auch eine zweite gelbe Karte für dieses Verhalten gegeben, weil es wirklich, also das bringt am Ende ja auch nichts. Ich finde auch nicht, dass die Torschützen deshalb verschossen hatten, sondern also Vargas war wirklich, du hast es schon gesagt, der größte Imposter aller Zeiten. Wer so dermaßen arrogant, da, du hast den Schuss quasi, du hast das Spiel in der Hand. Du musst nur diesen Ball reinmachen. Dann bist du durch. Dann gewinnst du dieses Spiel und ziehst in den Playoffs weiter. Und dann macht er diesen komischen Sprung, läuft dann ganz langsam an, bremst nochmal ab. Und ich glaube, in dem Fall hat er dann gegen den Pfosten geschossen oder knapp am Tor vorbei. Komplett absurd einfach nur. Ich hatte zu Daniel dann nur geschrieben, dass Vargas jetzt vermutlich aus der Stadt gejagt wird. Fände ich durchaus berechtigt. John Morris, der ja zuvor verschossen hatte, das war halt irgendwie Pech. Ich glaube, der ging auch gegen die Latte oder so. Dem hat man auch angesehen, der hat sich zu Tode geärgert. Aber John Morris, der hat in den Playoffs 10-mal mehr getan als Vargas in der kompletten Saison, glaube ich. Von daher, dem kann man das verzeihen, dass er trotzdem den Elfmeter vernünftig geschossen. Und ja, dass St. Thomas am Ende schießt, das war ehrlich gesagt auch nicht besonders gut geschossen. Die Sounders sind da jetzt an der Stelle wirklich verdient raus. Wer 2-0 führt, dann am Ende sich gerade so mit Ach und Krach ins Elfmeterschießen hangelt und dem Elfmeterschießen alle Chancen aus der Hand gibt, die man hat, darf dann auch nicht weiterkommen. Muss man dann leider so sehen.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Aber Minnesota trifft jetzt auf San Diego. Ist natürlich ein harter Brocken.
Ja, es hätte ein Derby werden können, aber San Diego hat halt souverän das zweite Spiel verloren und im dritten Spiel die Portland Timbers 4-0 weggeschrubbt.
Na gut, das zweite Spiel hatten sie im Elfmeterschießen dann verloren. Da hatten die Timbers...
Die können auch keinen Elfmeter schießen.
Da hatten sich die Timbers in der Nachspielzeit noch ins Elfmeterschießen gerettet. Aber ja, gut, also in der dritten Partie bei San Diego... Also ich weiß nicht, wo die Timbers waren. Offensichtlich haben sie an dem Tag ihre Verteidigung irgendwo am Flughafen stehen lassen oder so. Weil die war definitiv nicht anwesend. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht falsch irre, alle 4 Tore, die in dieser Partie für San Diego gefallen sind dadurch entstanden, dass einfach immer kilometerweit da die Torschützen freistanden im Strafraum. Also die hatten da allen Platz, den man brauchen kann. Ich glaube, die hätten sich noch einen Tisch aufbauen können, einen schönen Teeservice rauf oder so. Das war völlig absurd, wie die Timbers da gespielt haben und dann sind sie da an der Stelle auch verdient raus. Die haben überhaupt gar kein Licht gesehen.
Wer hingegen zunächst Licht gesehen hat, zumindest nach dem zweiten Spiel, war Nashville gegen Inter Miami. Beide Teams kamen ja zum gleichen Zeitpunkt in die MLS. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Oder ein paar Jährchen. Erstes Spiel hat ja Miami souverän gewonnen. Ergebnis weiß ich gerade nicht mehr. Im zweiten Spiel hingegen hat Nashville 2-1 gewonnen. Und hat somit das dritte Spiel, das Entscheidungsspiel, forciert. Aber auch in diesem Entscheidungsspiel hat Miami halt mal ganz kurz einen Prozess gemacht und ist über Nashville drüber gewischt und gewann mit 4-0.
Interessant ist ja, Suarez war gesperrt, schon wieder. Also ist schon beeindruckend, wie oft er es schafft, gesperrt zu werden. Aber ist ja auch für die Nashville-Spieler umso besser, dann können sie nicht gebissen oder angespuckt werden. Weil er im zweiten Spiel in die Nahe getreten hatte, das ist während der Partie gar nicht aufgefallen, sondern erst danach und daraufhin ist er dann für ein Spiel gesperrt worden. Ja, aber sie hatten trotzdem Messi auf dem Platz, der hat 2 Tore, eine Vorlage gemacht. Und was man dazu sagen muss, Messi hat jetzt in 10 Spielen gegen Nashville 15 Tore gemacht. Also Nashville scheint so sein Lieblingsgegner zu sein. Und auch da, also gut, der erste Treffer, da würde ich nicht mal unbedingt der Verteidigung so die Schuld geben, sondern da gab es einen eigenen Imposter im Mittelfeld. Ich überlege gerade, die Nummer 16 war es, glaube ich, von Nashville. Passte den Ball zurück, aber so dermaßen schlecht, dass das überhaupt nicht zu dem Verteidiger kam, sondern im Prinzip in den Laufweg von Messi. Die Verteidigung hatte gar keine Chance, da an den Ball zu kommen. Und er beschwert sich dann noch, warum seine Leute sich den Ball da nicht holen. Ja, weil du ihn einfach wirklich komplett in die Füße von Messi gespielt hast. Messi macht da kurz einen Prozess, da ist das Ding drin. Und ansonsten bei den anderen Partien, das war also, als würde man gegen so eine D-Jugend spielen oder so. Ganz leichtes Ausspielen, gar kein Problem. Im Strafraum nochmal kurzen Querpass oder einen kurzen Doppelpass und dann ist das Bällchen da drin. Also Nashville war da überhaupt kein Gegner. Und muss man leider sagen, Miami dann in dem Fall verdient weiter nach dieser Partie.
Korrekt. Miami trifft ja im nächsten Spiel auf Cincinnati. Spiel wird in Cincinnati stattfinden. Ab jetzt haben wir nur noch ein Spiel, heißt Do or Die. Wir gehen die Partie mal kurz durch, im Schnelldurchlauf. Tatsächlich ist der Länderspielpause, deswegen wird es erst in der Nacht zum 23. November stattfinden. Wir haben Vancouver gegen den LAFC. Wir haben Cincinnati gegen Miami. Wir haben Philadelphia gegen New York City. Und wir haben Santiago gegen Minnesota. Anne, wer macht's?
Also bei Santiago gegen Minnesota würde ich fast sagen, sehe ich eher die Karten bei Santiago. A, weil sie ein Heimspiel haben und B, weil sie in dieser Saison wirklich extrem stark waren und auch in den Playoffs sich durchaus gut gezeigt haben. Vancouver LAFC, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Partie werden. Da könnte ich es tatsächlich nicht auf Anhieb sagen. Also klar, Vancouver hat Müller, der immer wieder für gute Chancen zuletzt auch gesorgt hatte. Aber auch der LAFC hat einen starken Kader. Also das wird ein richtig, richtig spannendes Ding werden. Philly gegen New York City FC. Also Philly hat zuletzt schon durchaus stark gespielt. Und wenn die es schaffen, sich zusammenzureißen und nicht wieder nur damit beschäftigt sind, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren und ihr Heimrecht vor allem nutzen, denke ich eigentlich eher, dass sie das machen sollten. Ich hoffe es. Und Cincinnati gegen Miami wird spannend. Ich hoffe allerdings, dass Cincinnati sich da mal wieder ein bisschen besinnt, wie stark sie zu Hause sein können, dass sie unbedingt weiter wollen und da Miami dann nach Hause schicken. Allerdings, ja, Miami war zuletzt leider ziemlich gut aufgelegt. Es wird schwer, es wird sehr, sehr schwer.
Ja, um meine Prognose abzugeben, du hast euch alles zusammengefasst. Ich sag LAFC, Miami, Philadelphia und San Diego.
Beim LAFC kündigt sich übrigens ein Wechsel an. Hast du den mitbekommen? Ein Trainerwechsel.
Es kommt natürlich immer drauf an, welchen Wechsel du meinst. Jetzt hast du es gerade schon vorweggenommen. Trainerwechsel, das stand doch schon länger fest, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, es stand schon länger fest, dass Girondolo wieder nach Deutschland zurück will. Und höchstwahrscheinlich wird sein Assistenzcoach Marc Dos Santos den Posten dann übernehmen. Finde ich ganz okay. Also ist jetzt keine wahnsinnig große Überraschung. Mal sehen, wie er sich dann schlägt mit dem Team. Ansonsten haben auch die Refs einen neuen Trainer bekannt gegeben. Nämlich benennen sie jetzt Marko Mitrovic als neuen Head Coach. Und es gibt einen Trainer des Jahres, der schon benannt wurde. Hast du mitbekommen, wer es ist?
Mir ist der Name wieder entgangen, aber ich meine, es war der von Philly. Das hat mir gerade gesagt, den Namen nicht ein.
Exakt, Bradley Carnell ist Trainer des Jahres geworden, finde ich durchaus auch verdient. Der hatte ja noch nicht so extrem viel Erfahrung als Head Coach, sondern hatte er vor allem in den Jahren zuvor, er war in erster Linie Assistenzcoach gewesen und hat da so in den letzten 2, 3 Jahren, vielleicht auch 4 Jahren, ziemlich gute Sprünge gemacht und das Team doch gut gecoacht.
Ja, definitiv. Er hat's. Also generell, das haben wir alle 3 verdient. Ich finde es da eh cool. Er ist Südafrikaner, für alle, die es nicht wissen. Und er ist das seit Anfang des Jahres Trainer von Philadelphia, nachdem er ja zuvor bei euch Co-Trainer war. Auch mal kurzzeitig Interimstrainer.
Mhm.
Und St. Louis für eine ganze Weile trainiert hat. Nur um, wie gesagt, Anfang der Saison Philadelphia zu übernehmen. Bin ich der Meinung, dass es ein Jesper Svensson mehr verdient hat? Ja, bin ich. Finde ich es in Ordnung, dass Bradley Carnell trotzdem bekommen hat? Finde ich in Ordnung.
Wir werden deshalb nicht auf die Straße gehen. Übrigens, wer auf die Straße gehen sollte, ist die MLS, um dafür zu sorgen, dass Fans ins Stadion gehen, weil die Zuschauerzahlen sind jetzt bekannt, natürlich für die reguläre Saison. Und die Zuschauerzahlen sind um 400.000 Personen gefallen im Vergleich zur regulären Saison des letzten Jahres. Also irgendwas scheint da nicht so richtig zu stimmen. Gut, vielleicht ist auch der Messi-Effekt ein bisschen weg.
Jetzt musst du halt in Miami mehr Spiele im Hard Rock Stadium austragen. Dann ist der Zuschauerschnitt wieder weiter oben.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob die jetzt tatsächlich immer ausverkauft waren. Ansonsten müssen sie halt einfach dafür sorgen, dass Miami immer Auswärtsspiele hat mit Messi. Der muss auch alle Spiele spielen, egal ob er verletzt ist oder nicht. Damit die Zuschauer dann halt in die anderen Stadien gehen. Aber wahrscheinlich ist es halt auch so ein Ding, jeder will Messi mal sehen und dann muss man es nicht unbedingt mehr, weil ja auch die Karten dann immer astronom teuer werden. Übrigens, wo wir bei astronomischen Karten sind, ich bin jetzt im Newsblock angelangt, wir hatten uns beim letzten Mal ja schon über die Ticketpreise für die WM-Karten unterhalten und da meintest du ja noch, ja, es wird schon noch Karten in der Preiskategorie 4, also in der günstigsten geben. Also die Chance, dass es da welche geben wird, nochmal welche geben wird, ist sehr, sehr gering, denn mittlerweile ist auch klar, wo sich die PK4 befindet und es gibt Bilder sozusagen aus den Stadien. Und da sieht man, dass das mit Abstand, also mit wirklich großem Abstand, die Kategorie ist, wo es die allerwenigsten Plätze gibt. Das sind oftmals nur so ganz kleine Ecken in irgendwelchen Stadien. Und normalerweise hat man die PK4 ja vor allem für Einheimische, damit die dann auch ins Stadion gehen und sich die Spieler ansehen können. Darauf scheint man dieses Mal überhaupt gar keinen Wert drauf zu legen. Interessanterweise ist es ja, oder die FIFA will ja eigentlich versuchen, laut eigener Aussage, den Weiterverkauf von Tickets so gut wie möglich zu verhindern. Sie haben ihre eigene Ticketbörse. Dort ist es so, dass sowohl der Händler, ich glaube 15%, wie auch der Käufer nochmal 15% jeweils zahlen, wenn ein Ticket verkauft wurde. Und die Karten, die für 60 oder 69 Dollar verkauft wurden, für die PK4, die werden mittlerweile, sind dort auch zu finden in dieser Ticketbörse und werden zu horrenden Preisen verkauft zum Teil. Also zum Beispiel für ein Spiel in Mexiko findet man Tickets aus der Preiskategorie 4, die ja 60 Dollar gekostet hatten, für über 2000 Dollar mittlerweile. Also den Trick da oder die Idee von der FIFA scheint nicht ganz so aufzugehen. Und mal sehen, wie sich der Ticketverkauf so weiterentwickeln wird. Allerdings muss man auch dazu sagen, selbst wenn du ein Ticket hast, mit Auto würde ich nicht zum Stadion fahren, weil auch die Parkplätze unfassbar teuer sind. Für die Gruppenphase kosten die günstigsten Parkplätze 70 Dollar. Je nachdem, wie weit fortgeschritten das Turnier ist, klettern auch bei den Parkplätzen die Preise enorm nach oben. Es gibt Stadien, die liegen ganz okay, da kommst du auch anderweitig irgendwie hin. Aber dann gibt es auch Stadien, da kommst du ohne Auto eigentlich gar nicht hin. Und das ist dann natürlich richtig gemein. Ich habe den Vorteil, in meinem Fall, ich kann mich bringen lassen und die andere Person fährt dann mit dem Auto wieder weg, sodass wir da keinen Parkplatz brauchen, weil über 70 Dollar für einen Parkplatz ist auch für US-Verhältnisse schon frech. Obwohl natürlich klar immer wieder gerne mal versucht wird, für diese Preise kurz vor Spielen da irgendwie nochmal Parkplätze zu verkaufen. Aber wer sich in den jeweiligen Regionen eigentlich so ein bisschen auskennt, weiß immer, wo man günstige Parkplätze findet. Beispiel am Gillette Stadium. Je weiter weg du bist, kosten die Parkplätze erschreckend viel. Also du teilst teilweise, wenn du so kurz vorm Stadion bist, aber noch nicht an den offiziellen Parkplätzen vom Gillette Stadium, sondern bei privaten, dann sollst du $100 bis $120 zahlen. Ich weiß gar nicht, wer da freiwillig parkt. Wahrscheinlich immer Leute, die noch nie darauf geachtet haben oder die glauben, dass sie vorne keinen Parkplatz mehr bekommen. Wenn du aber direkt am Gillette Stadium parkst, dann zahlst du, ich glaube, wir haben damals $15 gezahlt und da standen wir direkt im Stadion. Deswegen Augen auf bei der Parkplatzwahl, aber bei der WM würde ich nicht mit dem Auto hinfahren. Versucht andere Lösungen. Wollen wir noch ganz...
Dementsprechend müsst ihr halt mal schauen.
Wollen wir noch kurz über zwei andere Playoffs sprechen? Geht auch nicht lang.
Gerne.
Die MLS Next Pro hat ihre Playoffs abgeschlossen. Das Finale ist abgeschlossen. Das Finale, es war ein Krimi, sagen wir es so. Nicht nur das Finale selbst, sondern auch schon der Weg dahin. Die New York Red Bulls 2, also die Baby Bulls, spielten dann zu Hause gegen die zweite Mannschaft von den Rapids. Die Baby Bulls hatten ja eine sehr starke Saison, hatten die Saison auch auf dem ersten Platz abgeschlossen. Und auch in den Playoffs haben sie sich ziemlich gut verkauft und sich auch durch Rückstände nicht erschrecken lassen. Das war beispielsweise im Conference Final war das der Fall gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie auch da zurücklagen und dann nochmal zurückkamen. Ja, und dann stand halt die Partie in der Red Bull Arena, wollte ich sie gerade nennen, aber sie hat ja einen neuen Namen bekommen, in der Sports Illustrated Arena Stadium an. Und auch da, die Rapids gingen 2-0 zur Führung. Am Ende drehten die Red Bulls aber und es ging ins Elfmeterschießen. Und da, ja, setzen sie sich dann durch. Das Interessante an den Baby Bulls ist allerdings auch ihr Captain. Ihr Captain ist 16 Jahre jung. Und ich glaube, das könnte potenziell ein Spieler für die erste Mannschaft werden. Also der hat sich sehr, sehr gut verkauft. Und für einen 16-Jährigen hat er da ordentliche Arbeit geleistet. Und auch in der NWSL. Kansas City Current, die eine sehr, sehr starke Saison gespielt hatten, die Playoffs haben dort gerade erst angefangen in der NWSL, waren natürlich mit Platz 1, hatten sie die beste Möglichkeit, das heißt, sie spielen zu Hause und empfangen das Team, das sich als letztes das den letzten Playoff-Platz bekommen hat. Das war in dem Fall Gotham FC, die dementsprechend auswärts spielen mussten. Kansas City Current hat diese Partie verloren mit 1-2. Klar, bei Kansas City haben zwei Spielerinnen gefehlt, die durchaus wichtig sind. Bei Gotham aber auch, unter anderem Esther, die sonst immer für die ganzen Tore dort zuständig ist. Und dementsprechend, Gotham steht jetzt im Halbfinale, ist es noch nicht, glaube ich. Die spielen jetzt aber als nächstes gegen Orlando Pride, wieder auswärts. Und das werden spannende Playoffs werden, weil Gotham auch beim letzten Mal, als sie Meisterin wurden, vor 2 Jahren, glaube ich, lief das genauso ab, dass sie immer Auswärtsspiele spielen mussten und sich da ordentlich durchgebissen haben. Aber auch Orlando darf man nicht unterschätzen, die sind auch ordentlich stark. Und außerdem hat übrigens die NWSL vor wenigen Tagen verkündet, dass sie ein 17. Franchise-Team aufnehmen werden. Das ist Atlanta und es gibt einen neuen Rekord, was Expansion-Gebühren angeht für die NWSL, nämlich $163 Millionen, die dafür gezahlt werden mussten, damit Atlanta als Team jetzt an den Start gehen darf. Also auch da kommt noch ein weiteres Team zustande. Und Ben Lund hat verlängert.
Ähnliche wichtigen Nachrichten.
Denke ich auch. Deswegen das Beste zum Schluss.
Eben. Das Beste kommt zum Schluss. Demnach hast du wohl auch gar nichts mehr. Und wir können die Folge zumachen.
Hi, hier spricht Anna aus der Post-Production. Denn wie soll es auch anders sein, erst nach der Aufnahme gab es eine Meldung, die komplett neu ist. und die einiges verändern wird. Denn die MLS Club Owner haben sich in dieser Woche dazu entschieden, dass sie ab dem Sommer 2027 den FIFA-Kalender übernehmen wollen. Bedeutet also, die Saison beginnt dann künftig im Juli. Man spielt bis Mitte Dezember, dann gibt es eine kleine Pause bis etwa Mitte Februar. Und am Ende wird dann gespielt bis Mai, da findet dann der MLS Cup statt. Das heißt, man wechselt den Spielkalender komplett auf den bereits bekannten FIFA-Kalender, wie er in der USL Super League Strap schon verwendet wird, und geht von dem typisch amerikanischen Kalender weg. Außerdem, das ist noch nicht offiziell, aber es deutet alles darauf hin, wird es auch eine Änderung in den Conferences geben, die in Divisions geteilt werden sollen. Was es damit auf sich hat und was wir zu der Änderung des Kalenders sagen, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Genau.
Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören. Nächste Woche wird es wahrscheinlich eine kleine Pause geben, außer es passiert irgendwas Gravierendes. Und dann nehmen wir euch wieder mit, nachdem die 4 Playoff-Spiele abgeschlossen sind. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören. Genießt das Wetter, trinkt viel Tee, tragt Winterjacken und kuschelt euch mit Kuscheldecken ein. Und hört das nächste Mal wieder rein, wenn wir wieder für euch da sind, hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.